Genau, weil die Drüsenzellen, die bilden eben die Proenzyme dann, die erst im Darm aktiviert werden. Ja, und jetzt habe ich hier mal wieder den nicesten Job, da einfach so ein paar Enzymnamen runterzulesen.
Bam, 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 bam. Situs Inversus. Der Vorklinik-Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte der Doppelfolge zum Gastrointestinaltrakt. Ich sag immer GTI.
GET.
Ja,
sagen wir GTI.
Ja, ich sag immer GTI ausgesehen. So, auch, ja, auch wieder unbezahlte Werbung, ich weiß nicht. Obwohl ich es gar nicht geil finde, das Ding.
Ja.
Aber naja, wieder. GTI ist ein Golf von
okay,
VW.
Ich ganz raus.
Ja, ich muss sagen, ich finde das Auto überhaupt nicht sexy, aber.
Manche finden es enorm sexy.
Ja, ich
da nicht. Ganze Feste dazu.
Naja. Ja, starten wir weiter in unseren Verdauungstrakt. Ich sag Verdauungstrakt, dann stellt sich die Frage gar nicht.
Den Zerkleinerungstrakt haben wir jetzt quasi,
genau,
abgeschlossen.
Und jetzt geht es um die Resorption. Und beginnen da beim Dünndarm, bei unseren 6 Metern.
Ganz kurze Werbung.
Wie? Ich kann bei dieser Hausarztformulatur finanziell unterstützt werden? Dafür gibt's Stipendien? Aber wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag in der Niederlassung aus? Und wie müsste ich mein Studium ausrichten, um die Praxisgründung möglichst smooth aufs Parkett zu bekommen?
Fragen über Fragen. Aber genau deswegen hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen Vereinigungen eine Kampagne gestartet, und zwar Lass dich nieder. Auf deren Website findest du alles, was du rund ums Medizinstudium und die Niederlassung schon immer wissen wolltest. Klick dich rein. lassdichnieder.de. Das war's schon.
Die 6 Meter des Dünndarms bestehen aus dem Duodenum, dem Jejunum und dem Ilium. Das kennt ihr sicherlich noch alle aus dem PrEP-Kurs. Hier ist wichtig die Oberflächenvergrößerung. Die entsteht durch die sogenannten Plicae circulares, auch Kerkringfalten genannt. Dann bilden sich im Dünndarm auch noch Zotten aus und Krypten. Ein weiteres Merkmal sind Mikrovilli. Und alle diese Oberflächenvergrößerungsstrukturen bilden quasi oder führen dazu, dass die gesamte Oberfläche im Dünndarm auf ganze 100 Quadratmeter vergrößert wird. Das ist hier auch wieder Form Follows Function, eben die Aufnahmeresorption von Nährstoffen ist damit bedingt und ermöglicht.
Nett, dass mein Darm eine größere Oberfläche hat als meine Wohnung. Schon mager, oder?
Ja,
in Studentenzeiten, das ändert sich dann schon.
Ja, hoffen wir mal.
Das kommt
im
schon
Optimalfall,
immer,
ja.
Bleiben wir da mal optimistisch. Naja, auf jeden Fall. Die Kerkringfalten, Plicae circulares, sind Vorwölbungen der Tunica mucosa und der Submucosa. Die Muscularis geht nicht rein, sondern läuft unten entlang, und die Plicae bilden sich dann quasi, ja, wie so ein Pfropf obendrauf. Die Zotten sind Ausstülpungen jetzt der Lamina epithelialis und Lamina propria. Also ihr müsst euch vorstellen, erst die Plicae circulares und auf diesen Kerkringfalten dann kommen dann die Zotten und die Krypten. In diesen Zotten ist es auch so, dass die Lamina muscularis mucosae nicht eingestülpt oder ausgestülpt ist und dass nur einige dieser Muskelzellen aus dieser Schicht da eingewandert sind und dort für die sogenannte Zottenpumpe verantwortlich sind. Die dient dem venösen Rückstrom und Lymphabfluss aus diesen Zotten.
Da ja, weil darüber ja quasi auch die Nährstoffe transportiert werden, ne? Also quasi so Zucker- und Proteinkrempels übers Blut,
genau,
und Fette über Lymphe.
So ist es. Also das heißt, in diesem Stroma der Zotten, also quasi dem Bindegewebe, was das Ganze stützt, spricht man dann auch von den sogenannten Hyalusgefäßen, die eben dem Abtransport von zum Beispiel resorbierten Fetten mit der Lymphe, also das sind quasi Lymphgefäße, Gefäße, jetzt geht es mir schon wieder Moritz, mit der Aussprache, die für den Abtransport dieser resorbierten Stoffe, Fette, eben über die Lymphe verantwortlich sind. Die Krypten sind Einsenkungen des Epithels in die Lamina propria. Ja, also Zotten, quasi Ausstülpungen nach oben, Krypten, Einsenkungen in das Epithel.
In die Lamina propria?
In die Lamina propria. Die Mikrovilli sind dann Oberflächendifferenzierungen der Enterozyten als feine Ausstülpungen der Membranen und dienen auch eben dem letztlich der Nährstoffresorption, weil da viele Kanäle sind und Transporter und so weiter.
Wieder ein Verweis an die Epithelfolge?
Hiermit verweise ich auf die Epithelfolge.
Ne?
Genau. Und allgemein ist das Epithel im Dünndarm eben einschichtig und hochprismatisch. Und es bilden sich zwischen den Enterozyten, also den Dünndarm-Epithelzellen, dann solche Schlussleistenkomplexe aus, die der Abdichtung dienen. Ein weiteres Merkmal, das im Dünndarm überall noch vorkommt, sind Becherzellen, die die Muzine, die so Mia in der letzten Folge schon angesprochen hatte, als schützende Schleimschicht bilden.
Damit es quasi einfach besser flutscht, ne? So ein bisschen.
Ja. Ne? Was wir im Dünndarm generell noch finden, sind Paneth-Körner-Zellen. Das sind oxyphile Zellen, die sich eben in der HE-Färbung rot darstellen. Die haben apikal Granula, und zwar Lysozyme und Defensine. Und die haben insgesamt einfach eine antibakterielle Wirkung.
Ja, genau. Ne? Und die sind dazu da, um den weiteren Zelltyp in den Krypten zu schützen, die Stammzellen.
Ja, genau. Und diese Stammzellen, die finden wir im unteren Drittel der Krypten zur Regeneration. Außerdem, was auch in der Lymphfolge, soweit ich weiß, schon besprochen wurde, sind die M-Zellen, die es da gibt, die dienen eben dem Transport der Antigene zum lymphatischen Gewebe.
Genau, ja, und das war jetzt allgemein zum Dünndarm eine Einführung, aber auch die verschiedenen Dünndarmgewebe müssen unterschieden werden können.
So ist es. Also wirklich, da sich nochmal die einzelnen Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen drei Teilen, Duodenum, Jejunum, Ileum, klar machen. Wir starten mit dem Duodenum, wo die Brunnerdrüsen in der Tela submucosa vorkommen. Brunnerdrüsen sind tubuloalveoläre Drüsen. Und die abführenden Anteile im Duodenum, die durchziehen jetzt die Lamina muscularis mucosae. In dem Duodenum finden wir auch noch hohe und zahlreiche Plicae circulares. Die Zotten und Krypten kommen auch davor und die Zotten sind auch hoch und zahlreich ausgeprägt.
Ganz genau. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Jejunum. Dort gibt es auch immer noch ausgeprägte Plicae circulares und auch Zotten. Die ganz wichtig an der Stelle ist auch einfach nur, sich grundsätzlich mal klar zu machen, dass vom Beginn des Dünndarms bis zum Ende nehmen die eher so kontinuierlich ab. Es ist nicht so, ab Beginn Jejunum haben wir das jetzt weniger, also auf diese Aufhaltungen bezogen, sondern das nimmt kontinuierlich ab. Es gibt im Jejunum Solitärfollike, also einzelne Lymphfollike. Und die klare Differentialdiagnose zum Duodenum ist, dass wir hier keine Brunnerdrüsen mehr finden. Jetzt weiter geht's ins Ileum. Und hier ist so das Hauptmerkmal, oder sind die Peyer-Plaques. Die dienen der Immunabwehr, also das sind so Ansammlungen von Immunzellen. Die liegen in der Lamina propria und reichen bis in die Tela submucosa und befinden sich gegenüber des Mesenterialansatzes. Und im Ileum ist es eben so, dass wir da nur noch relativ oder sehr flache Plicae circulares haben, flache Zotten, dafür aber recht tiefe Krypten. Und so das, ich sag mal, eins der Highlight-Facts zum Ileum ist, dass hier die Vitamin B12-Resorption stattfindet. Und wenn ihr euch erinnert an die letzte Folge, habe ich gesagt, dass im Magen der Intrinsic Factor gebildet wird. Der geht erstmal durch den ganzen Darm zusammen mit dem Vitamin B12 durch und wird dann im Ileum resorbiert.
Genau, ja.
Was ich eigentlich so ganz gut finde als Merkhilfe auch für den Verlauf, kann man eben sagen, dass im Verlauf von Duodenum bis Ileum die Zotten quasi in ihrer Höhe und in ihrer Zahl abnehmen, in ihrer Anzahl, und die Krypten, die werden im Verlauf immer tiefer.
Ja, ganz genau.
Genau, also Zotten nehmen ab, Krypten nehmen zu, könnte man sagen.
Im nächsten Organ ist es ist es noch entscheidender, um es zu erkennen, weil da die Zottenkryptenstruktur vollkommen umgekehrt ist. Es geht um das Organ, was einen flotten Otto verhindert. Wenn ihr wisst, was ein flotter Otto ist.
Sag noch mal kurz.
Ein flotter Otto? So ein Lauffutjes, sagt mein Opa immer.
Nee, ja, gibt's ja verschiedene Namen dafür. Ja. Je nach Regionalunterschied quasi.
Es geht um die allseits bekannte Diarrhoe. Genau. Um mal wieder fachlich zu werden.
Genau, bei der Diarrhoe findet quasi das statt, wofür das Kolon eigentlich verantwortlich ist, findet bei der Diarrhoe nicht statt, nämlich die H2O-Resorption, quasi die Eindickung des Darminhaltes, sodass er nicht dünn wird und in Dünnpfiff endet.
Dünnpfiff, auch schön.
Ja, das sagt man bei uns auch so.
Ja, im Kolon gibt es keine Zotten und auch keine Plicae circularis, dafür eben sehr tiefe Krypten. Dann finden wir viele Becherzellen. Und eine kräftige Muscularis. Wofür diese kräftige Muscularis? die ist auch dafür verantwortlich, um eben quasi den Darminhalt einzudicken und das Wasser quasi ein Stück weit rauszupressen. Wichtig ist hier aber, dass diese Muscularis eben strangförmig angeordnet ist. Eben im also das Stratum longitudinale, das ist quasi zusammengezogen in drei sogenannte Tänien. Ja, das ist also nicht durchgängig, sondern immer nur wie so Stränge. Und diese drei Stränge haben unterschiedliche Namen. Einmal die Tänia libera, die Tänia mesocolica und die Tänia omentalis.
Je nachdem, wo es halt liegt, ne? Diese Tänie. Hat man in der Makro schon gesehen, nur mal als kurze Erinnerung.
Nur als Wiederholung.
Genau. Ja. Und als weiteren Funfact nochmal, hat man glaube ich auch schon mal gebracht, dass im Dickdarm haben wir mehr Bakterien als Zellen im Körper. Krank, oder?
Ja.
Und es war irgendwie voll krass, wenn man so in die aktuelle Forschung reingeht, dass ganz viele Erkrankungen auch von der Darmflora ausgelöst werden, irgendwelche Autoimmunkrempels. Also,
ja, total spannend.
Da liegt die Zukunft der Forschung, liebe Freunde. Hossa, ja, hoch die Tassen.
Ein Appell mal dafür.
So ist es. Ja, die kurzen besonderen Abschnitte des Dickdarms müssen wir auch nochmal kurz beleuchten, und zwar den Appendix vermiformis und halt den finalen Ausgang, gell? Weil da ist ein bisschen anders.
Ja, der Appendix ist vor allem deswegen wichtig, weil wir hier sehr viele Lympholike finden und diese reichen auch bis in die Telasubmucosa hinein. Da gibt's, ich meine, Appendix ist ja im Prinzip auch ein Teil vom Kolon, deswegen ist es auch klar, dass hier keine Plieke und Zotten vorliegen. Und so ein nicer Funfact ist eigentlich, dass im Jahr in Deutschland über 100.000 Appendektomien gemacht werden. Also es ist eine der häufigsten Operationen, die hier durchgeführt werden.
Ich habe meinen Blinddarm noch. Habt ihr ihn auch noch?
Ich habe ihn auch noch, ja.
Alles noch da.
Meine Mom und mein Dad haben ihn beide nicht mehr.
Mein Vater auch nicht. Einmal auf Holz klopfen dafür, dass das...
Auf den Kopf, schön.
Naja. Ob die das jetzt gehört haben?
Ja, ich weiß es nicht. Bei meinem hohlen Kopf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Jetzt haben sie es gehört.
Traumhaft. Na gut, liebe Freunde, dann fehlt der Ausgang noch.
Ganz genau. Rektum und Analkanal. Gibt es jetzt nicht viel dazu zu sagen. Im Prinzip haben wir da die Ampulla und die ist gekennzeichnet durch tiefe Krypten und eine dicke Submucosa. Genauso wie auch der Kolon im Prinzip. Das Kolon? Der Kolon? Nicht gerade verwirrt.
Das Kolon.
Das oder? Kolon.
Ja. Und Neutrum. Dann gibt es einen Übergang in mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel mit Talgdrüsen, Schweißdrüsen und Haarfollikeln.
Traumhaft. Ja, jetzt sind wir quasi draußen. Aber wie ihr ja auch noch misst aus der Makro, geht es nicht nur darum, den den Nahrungsbrei irgendwie durchzuschleusen, sondern ihn auch noch klein zu kriegen. Und deswegen brauchen wir noch unsere herzallerliebsten Anhangsdrüsen, die auch nochmal histologisch sehr interessant sind. Und beginnen möchten wir damit, den finde ich, was die Verdauung angeht, spannendsten Organ, und zwar der Leber.
Genau, also nachdem die Stoffe jetzt aus dem Darm resorbiert wurden, kommen sie zunächst mal zur Leber. Das ist das größte Stoffwechselorgan des Körpers und hat die Funktion der Speicherung, Entgiftung und Metabolisierung, also Verstoffwechselung von Substanzen, zum einen, und zum anderen die Produktion der Galle. Ja, die wird dann in der Gallenblase eingelagert. Wie finden hier die Blutzuflüsse und Abflüsse statt? Der Zufluss ist die Vena Portae, wo die resorbierten Stoffe aus dem Darm in die Leber kommen. Und die Arteria hepatica aus dem Truncus celiacus, die zur Leber führt. Der Abfluss passiert über die Venae hepaticae und die Gallengänge. Histologisch findet man in der Leber eine Läppchengliederung in so vieleckige oder auch hexagonale, also sechseckige Leberläppchen, sogenannte Lobuli hepatis. Die werden durch Bindegewebe unterteilt und im Zentrum befindet sich immer die Zentralvene. Die Zentralvene ist ein Ast der Vena hepatica und fließt in die Vena cava ab. In den Ecken dieser Läppchen, die werden auch Periportalfelder genannt. Und in diesen Periportalfeldern befindet sich jetzt die Glisson-Trias. Was heißt das? Also Trias ist irgendwie immer was mit drei Strukturen. Und diese drei Blutgefäße, beziehungsweise einfach Leitungsgefäße, sind einmal die Vena interlobularis, die kommt aus der Vena portae. Und wie erkennt man die histologisch? Erkennt man am großen Lumen und der dünnen Gefäßwand. Vena interlobularis. Aus dem Truncus celiacus kommt in diese Glisson-Trias oder bildet diese Glisson-Trias mit die Arteria interlobularis. Die hat ein kleines Lumen und eine dicke Gefäßwand mit glatten Muskelzellen. Und als dritter im Bunde ist der Ductus biliferus interlobularis, der Gallengang, Teil der Glisson-Trias. und der hat ein einschichtig isoprismatisches Epithel mit großen, runden Zellkernen.
Ja, aber tatsächlich, also bei uns hat man immer gesagt, dass es eigentlich keine Glissandrias, sondern eine Glissanquintas ist, weil man theoretisch noch ein Lymphgefäß und einen Nerv hinzuzählen muss, die ja auch da mit drin rumeiern. Also man findet tatsächlich 5 Strukturen, obwohl nur 3 angegeben sind, also lass dich nicht verwirren. Und die Lymphgefäße sind genauso aufgebaut, wie wir es schon kennen aus der Lymphfolge. Also da gibt es tatsächlich mehr in diesem Lymphfeld, das darf man sich nicht verwirren lassen. Aber findet man tatsächlich auch so 5 Strukturen in dem Krembels, ne?
Ich finde auch noch eine Sache, die man sich ein bisschen, die mir am Anfang nicht ganz klar war, ist, dass in der menschlichen Leber sind diese Septen ganz schwierig zu erkennen oder diese Einteilung. Also bei so einem Schweinepräparat erkennt man das sehr schön. Beim Menschen ist es ein bisschen schwieriger, aber man erkennt trotzdem diese Trias oder wie hast du es genannt? Quintas.
Quintas, geil, ja. Genau, und jetzt ist noch die Frage, wie erkenne ich eindeutig histologisch Hepatozyten?
Ja, diese Hepatozyten, die sind polygonal und eben oft zweikernig, also ich glaube in 25% der Fälle, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die sind eben in Bällchen angeordnet, also so radiär um die Zentralvene. Im elektronenmikroskopischen Bild erkennt man, dass die viel glattes endoplasmatisches Retikulum haben und verschiedenste Einschlüsse, also Glykogen, Lipide und Lipofuszin, Granula.
Fand ich echt spannend mit dieser Mehrkernigkeit. Es gibt eine Theorie, es wurde mal gesagt irgendwann in der Vorlesung, dass diese Mehrkernigkeit Evolution ist, die man sehen kann. Dass sich quasi zufälligerweise irgendwann mal mehrkernige Hepatozyten gebildet haben, man gemerkt hat, dass das ein Vorteil ist und sich jetzt quasi das so ein bisschen durchsetzt. Ist eine Theorie, vielleicht ist das auch Käse, aber ich finde es irgendwie spannend, sich vorzustellen, dass man sich da gerade Evolution unter dem Mikroskop anguckt.
Also man weiß, glaube ich, noch nicht so richtig genau, warum.
Ja, genau, weil es gibt in dem Sinne keinen Grund, aber vermutlich hat es einen Selektionsvorteil und hat sich dadurch irgendwie durchgesetzt. Man weiß es nicht, aber ich finde es trotzdem spannend, auch da quasi drüber nachzudenken. Ich finde es cool, gefällt mir irgendwie, weiß ja nicht.
Ja, okay. Yes. Genau, also jetzt ist es natürlich so, dass das Blut, was aus dem Darm kommt mit den ganzen Stoffen, irgendwie durch die Leber durchtransportiert werden will, weil ist ja ein wichtiges Entgiftungsorgan. Und es ist eben so, dass der Blutfluss vom Periportalfeld zur Zentralvene verläuft. Und zwar läuft das Ganze über Sinusoide, also das ist diskontinuierliches Epithel, zwischen diesen Leberzellplatten. Ein Fakt, der scheinbar auch im Physikum gerne mal gefragt wird oder mal gefragt wurde, ist, dass da Mischblut vorliegt. Ist auch logisch, wenn man überlegt, okay, die Vena interlobularis und die Arteria interlobularis, jetzt eines arterielles, andere venöses Blut, ist klar. Ja. Genau, diskontinuierliches Epithel. Schon gesagt, das dient dem leichten Durchtritt der ganzen Plasmabestandteile. Was da noch wichtig ist, dass Plasmabestandteile nicht Blut, also nicht alle Blut, nicht die Blutzellen, sondern eben der ganze Rest. Und was man in diesen Sinusoiden eben noch findet, sind Kupferzellen. Das sind ganz spezifische Gewebemakrophagen, die man nur in der Leber findet. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, alles aufzufressen, was da nicht hingehört, und zwar Fremdkörper und alte Erythrozyten.
Das ist auch so eine MC-Frage, die ich schon mal gesehen habe, dass wenn man die Milz rausgeschnitten kriegt, die hatten wir ja schon zur Blutmauserung, dass dann die Leberhepatozyten, Kupferschenzellen, die Aufgabe mit übernehmen. Aber das sind die einzigen, die das mitmachen können. Deswegen, Freunde, lasst eure Milz ganz. Ich kann es euch nur raten.
Ja, und man findet eben in diesen Kupferzellen, ich denke vor allem dann bei so einer, wenn man die Milz entfernt bekommen hat, ganz viel Ferritin, also ganz viel Eisenlagerung, weil eben die Erythrozyten.
Das ist auch so eine MC-Frage, die ich schon mal gesehen habe. Boah, die Leber ist knackig. Ja, also geil.
Kann sehr viel. Das ist ein cooles Organ.
Genau, ja. Jetzt haben wir quasi die Blutseite schon besprochen. Geht's ab zur Galle?
Jetzt geht's zum galligen Anteil quasi mit den Gallenkanälchen. Die liegen zwischen benachbarten Hepatozyten und bilden eben den Gallepol. Also es sind keine eigenen Kanälchen, sondern sie werden quasi wirklich von den Leberzellen, den Hepatozyten gebildet. Und in diesen findet jetzt der Gallefluss statt. Und zwar vom Zentrum der Leberläppchen zur Periportalregion, genau entgegengesetzt zum Blutfluss. Wie verlaufen die jetzt? Diese Gallenkanälchen münden in kurze Schaltstücke und dann in die Periportalregion. Diese Schaltstücke werden auch Heringkanälchen genannt. Wie sind die Gallenkanälchen aufgebaut? Die sind aufgebaut durch einschichtiges Platten bis isoprismatisches Epithel und werden dann auch Ovalzellen genannt.
Ich finde, man erkennt es im histologischen Präparat auch ganz gut, was da die Gallenkanälchen sind, wenn man sich das mal angeschaut hat.
Genau. Noch eine weitere Struktur ist der Disseraum, wird auch perisinusoidaler Spaltraum genannt und der wird jetzt, ist quasi die Begrenzung oder wird begrenzt durch das Endothel der Sinusoide und Mikrovilli der Hepatozyten. In diesen Disse-Raum werden jetzt die synthetisierten Proteine der Hepatozyten sezerniert, zum Beispiel das häufigste Plasmaprotein Albumin. In diesem Disse-Raum, die charakteristische Zellart oder Struktur auch dort im Disse-Raum sind die Itozellen. Die haben Lipidtröpfchen eingelagert und dienen somit auch der Vitamin-A-Speicherung.
Das sind doch die, die die Leberzirrhose machen, ne? Weil das quasi so eine Art Fibroblasten sind. Und quasi, wenn die Leber kaputt geht, dann fangen die, warum auch immer, an, krass abzugehen und bauen quasi diese ganzen schönen Leberzellplatten quasi um zum Bindegewebe. Und dadurch wird es halt so hart und knusprig.
Ja.
Und
das
klingt schon nicht gut.
Dann spricht man auch von Leberverfettung. Ne? Also
nee, quasi das ist Zirrhose. Verfettung ist noch ein bisschen was anderes, glaube ich. Weil die machen ja quasi Bindegewebsnarben, so in
dem
Sinne.
Ja. Sind bindegewebige Zellen.
Ja, ne? Ja. So in die Richtung.
Ja, stimmt. Genau, aber hier verweisen wir nochmal auch auf den Merkspruch, weil man sich ja eben fragen kann, wieso jetzt Vitamin A in diesen Lipidtröpfchen in den Itozellen besonders gut gespeichert werden kann. Da nochmal auf unseren Merkspruch eben des von EDK, das sind die fettlöslichen Vitamine, eben Vitamin E, D, K und A. Und die können aus genau diesem Grund, weil sie eben fettlöslich sind, auch besonders gut in den Lipidtröpfchen der Itozellen gespeichert werden.
Kann erneut unbezahlte Werbung enthalten.
Ja, wobei ganz kurz auch hier nochmal zur Klarstellung, dass man das nicht verwechselt. Also ich in den Itozellen wird eben nur das Vitamin A gespeichert.
Genau.
Ja.
Das ist nur so, um es quasi vollständig zu machen. Was auch ganz oft gefragt wird, sind verschiedene Einteilungsmethoden. Wir haben jetzt eins schon gehört mit diesen Trias-Krempels und Leberläppchen. Aber da gibt es diese drei, die man differenzieren muss, weil die oft auch gefragt werden, weil je nach Lehrbuch wird halt was anderes verwendet. Das ist ein bisschen schwierig.
Da gibt es eben diese drei verschiedenen Einteilungsmöglichkeiten. Einmal die Leberläppchen, die Leberarzini und die portalen Läppchen. Leberläppchen, wie schon besprochen, haben mittig die Zentralvene und sind hexagonal, wobei man eben bei Menschen histologisch nicht ganz klar abgrenzen kann mit diesen Bindegewebssepten wie bei anderen Präparaten. Die Leberarzini, die stellen im Prinzip so den Blutfluss dar. Also da gibt es drei Zonen und die Form, kann man sich vorstellen, wie diese Merkel-Raute, die sie da immer macht, also so eine rhomboide Form. Und die erste Zone beschreibt man auch als Periportalbereich, also ist einfach in der Nähe dieser Glissantrias und dort liegt die höchste Sauerstoffkonzentration im Blut vor, was ja auch irgendwo Sinn macht. Die Zone 2 ist die Übergangszone, ist sehr kreativ benannt, ja.
Oh ja, da hat es wieder jemand Mühe gegeben, ey.
Ja.
Hilft
aber
trotzdem.
Ja, und hilft. Die Zone 3 ist dann perizentral, also auch vom Namen gibt es ja alles Sinn, in der Nähe der Zentralvene. Im Zentrum auch dieses Zentralvenenläppchens und dort findet vorwiegend anaerobe Glykolyse statt.
Ja, ist auch die Entgiftung, ne? Das ist irgendwie voll unlogisch, warum man das da, also es gibt bestimmt einen Grund, aber mir ist es noch nicht ganz gekommen, warum man gerade da, wo wenig Sauerstoff ist, die Entgiftung macht. Aber gut, jedem das eine, ne? Irgendwas werden sich bei gedacht haben.
Ja, ganz genau. Und das ist eben so, dass es da eine unterschiedliche Enzymausstattung gibt in den verschiedenen Zonen. Also in der Zone 1 gibt es andere Enzyme als in der Zone 3. Was jetzt da genau ist, wollen wir nicht näher drauf eingehen. Aber das ist nicht schlecht zu wissen. Die dritte Einteilung, die man vornehmen kann, alles so eine eher gedachte Einteilung. Das sieht man nicht tatsächlich an irgendwelchen Bindegewebssepten, sondern das ist eher Menschen ausgedacht. Das sind diese Portalläppchen. Und zwar sind das Dreiecke, die aus drei Zentralvenen gebildet werden. Im Mittelpunkt finden wir dann eben das periportale Feld mit dieser Glissantrias. Und wir haben eben hier Anteile aus drei dieser klassischen Leberläppchen, die wir vorher schon definiert haben.
Ja, traumhaft. Ja, zum nächsten Organ, was jetzt kommt, das ist
Gallenblase.
Genau, die Gallenblase. Für mich sehr frustrierend, weil in meinem Prep-Kurs, wie auch in meinem Tutor-Kurs, war zweimal eine Körperspenderin da, ohne Gallenblase.
Mhm. Aber bei uns war die gesehen. Richtig cool, bei uns war die voll grün. So, das war richtig cool, ja.
Was zur Hölle? Ich habe nicht eine Gallenblase gekriegt.
Hättest du mal Bescheid gesagt, dass wir rüberkommen können.
Gut, so sei es. Genau, Gallenblase, ja. Dankbares Organ, weil ähnlich aufgebaut wie der ganze Rest. Mit einer Schleimhaut, einer Muscularis und einer Subserosa, also Rosa adventitia, wie auch immer. es geht darum, dass dieses Organ muss ja sehr füllungsstandvariabel sein, weil wenn halt voll, muss es gut füllbar sein, wenn leer, dann muss es halt irgendwie nicht so viel Platz wegnehmen. Und deswegen gibt es da halt hohe Einfaltungen, die sogenannten Rokitansky-Aschoff-Krypten. Sind aber auch, wenn sie Krypten heißen, keine klassischen Krypten im Sinne des Gastrointestinaltrakts, weil die keine so Einfaltungen haben, sieht nur so sehr danach aus. Grundsätzlich ist das Ding aufgebaut halt Tunica mucosa, ne, einschichtig zylindrisches Epithel mit Mikrovilli, eine Lamina propria, aber keine Lamina muscularis mucosae. Und das ist quasi so der Knackpunkt bei der Ganze, dass man die nicht findet. Man findet dafür eine sehr ausgeprägte Tunica muscularis, scherengitterartig und glatte Muskeln, ne, aber scherengitterartig und nicht so, so Ring und Längs, sondern scherengitterartig, halt eben damit es halt ein Hohlorgan sein kann, macht ja Sinn.
Ja.
Den Tela subserosa als Verschiebeschicht, bindegewebig und dann halt entweder eine Tunica serosa auf Bauchhöhlenseite oder eine Tunica adventitia auf Leberseite und das war's schon. Also quasi so ein bisschen diese Krypten, also Fake-Krypten, wie auch die fehlende Lamina muscularis mucosae macht die Gallenblase eine runde Sache, finde ich. Haha, runde Sache.
Nicht ganz rund, aber.
Ja, fast. An sich ähnlich, so. Ja. Und was jetzt noch fehlt, ist ein weiteres recht berühmtes Organ, die Bauchspeicheldrüse, die ganz andere Dinge macht, als man eigentlich denkt. Ich finde es ganz witzig.
Das Pankreas hat nämlich zwei Aufgaben. Einmal die Verdauungsenzyme zu produzieren, auf der anderen Seite aber auch die Hormonproduktion. Und dafür ist es eben auch aufgeteilt in zwei einzelne Anteile, die im Pankreas histologisch unterschieden werden können. Das ist nämlich einmal ein exokriner Anteil, der also in den Darm abgegeben wird, und ein endokrinen Anteil, das wäre der Hormonanteil quasi, der, wo ja Hormone immer im Blut gelöste Botenstoffe sind. Histologisch ist das Pankreas eben immer allgemein eingeteilt in solche Läppchen, und die werden auch durch Bindegewebssepten eigentlich relativ ähnlich wie in der Leber auch eben getrennt.
Ja, starten wir erstmal direkt mit dem größten Anteil des Pankreas. Das ist eben der exokrine Teil. Das Pankreas ist eine rein serösedrüse und hat arzinöse Endstücke. Histologisch erkennt man den ganzen Spaß daran, dass diese Arzini hochprismatisch pyramidenförmige Drüsenzellen haben. Und diese Arzinuszellen selbst haben eben runde Zellkerne, die basal in der Zelle liegen und viel, oder in der, ich würde mal sagen, in der unteren Hälfte der Zelle, viel endoplasmatisches Retikulum und Mikrovilli besitzen. In der letzten Folge haben wir schon mal angesprochen, ganz kurz, dass die wichtigste Differentialdiagnose des Pankreas zur Glandula parotis, ja, ist einfach, also das ist so die wichtigste Differentialdiagnose. Und wie kann man die jetzt unterscheiden? Im Pankreas finden wir zentroarzinäre Zellen. Das sind im Prinzip einfach Zellen, die die Arzinuszellen mittig überlagern. Also innerhalb dieses runden Arzinus findet man diese Zellen, die sind echt eigentlich auch nicht zu übersehen. Dann gibt es hier keine Streifenstücke, sondern die Schaltstücke münden direkt in einen Ausführungsgang. Ganz kurz auch hier nochmal zur Erinnerung, Streifenstücke sind dadurch gekennzeichnet, dass wir eine basale Streifung haben durch eine hohe Zahl an Mitochondrien. Findet hier eben, wie gesagt, nicht statt oder haben wir hier nicht. Und außerdem gibt es hier wenig bis keine Fettzellen. Das ist auch so mit das größte.
Das war für mich der größte Knackpunkt.
Ja,
ne? Also für die Unterscheidung.
Merkmal.
Also bei uns war es in der Klausur ganz oft so vier Bilder quasi von jeder Speicheldrüse und Pankreas. Und dann wurde halt irgendwie eine Frage gestellt, in welchem Bild findet man zentroarzinäre Zellen?
Mhm.
Aber ich finde, das war machbar, wenn man sich halt eben diese Differentialdiagnosen gut ausarbeitet. Das geht ganz gut, ne? Aber
so
trotzdem muss man sich die Drüsenzellen nochmal im Kleineren angucken.
Genau, weil die Drüsenzellen, die bilden eben die Proenzyme dann, die erst im Darm aktiviert werden. Ja, und jetzt habe ich hier mal wieder den nicesten Job, da einfach so ein paar Enzymnamen runterzulösen.
Bam, 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 bam.
Ja, aber grundsätzlich ist es ja auch ganz, ganz sinnvoll eigentlich aufgebaut, weil die Enzyme, die heißen so wie die Nahrungsbestandteile, die sie letztlich spalten. Das wären nämlich die Proteasen für die Spaltung der Proteine, Glykosidasen, also auch Enzyme, die eben Kohlehydrate und Zucker spalten, Lipasen dann für die Fette, Nukleasen spalten Nukleinsäuren, also DNA und RNA. Und dann haben diese Drüsenzellen auch noch die Funktion, dass sie eben Bicarbonat sezernieren. Und Bicarbonat, das erhöht ja den pH-Wert und damit führt es zu einer Neutralisierung des Darminhalts, der ja ziemlich sauer da vom Darm oben ankommt, noch mit der Magensäure vermischt ist, aber durch die Bicarbonatsekretion wird eben jetzt quasi der pH-Wert wieder Richtung neutral gesteigert.
Na, und als letztes möchten wir euch noch einen kurzen Ausblick geben in ein Thema, was eigentlich nochmal eine eigene Folge verdient hat, die dann auch kommt. Und zwar das Endokrinium, was dann eben auch einen Anteil im Pankreas findet. Und der endokrine Anteil, den geben wir euch noch mit für die Vollständigkeit und dann der Rest gibt es dann später.
Genau, also an der Stelle jetzt mal noch keinen Stress. Wir sind hier noch beim endokrinen Pankreas, was wie gesagt für die Hormonsekretion zuständig ist. Hier finden wir histologisch runde Zellinseln, die werden Langerhans-Inseln genannt. Das haben bestimmt alle von euch schon mal gehört. Das sind eben Zellinseln, die etwa 50 bis 500 Mikrometer groß sind und zwischen diesen exokrinen Drüsenarzeni liegen. Diese Inseln kann man histologisch so erkennen, dass sie eben relativ hell gefärbt sind und sich somit vom exokrinen Pankreas abheben. In diesen Inseln sind viele Blutgefäße enthalten, was ja auch sehr sinnvoll ist, weil aus diesen Drüsen, die jetzt die Hormone produzieren, ja die Hormone auch als im Blut gelöste Botenstoffe auch abtransportiert werden müssen, um dann ins Blut zu kommen.
Genau, diese fenestrierten Kapillaren, die wir schon mal angesprochen haben.
Genau,
ne?
Genau, da werden die Hormone ins Blut abgegeben. Und wie ist jetzt so eine Inselzelle aufgebaut? Da gibt es vor allem zwei Zelltypen. Das wären einmal die B-Zellen, die mit 80% in so einer Langerhans-Insel vertreten sind und Insulin produzieren. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel. A-Zellen sind so ein bisschen die Außenseiter mit 15% und die sind auch eben nur am Inselrand zu finden.
Vor allem hauptsächlich.
Ja, also genau, sind da drumherum und die A-Zellen produzieren Glucagon. Glucagon steigert den Blutzuckerspiegel und wir werden wahrscheinlich nicht Situs Inversus, wenn wir nicht noch zum Abschluss so einen richtig guten Merkspruch am Start hätten. Und den wird euch jetzt die Sumia präsentieren.
Ja, das wird jetzt zwar jetzt eine große Anmoderation für so einen kurzen Spruch, aber ich finde den auch echt ganz cool. Also im Prinzip ist es einfach nur Gabi auf der Insel. Gabi, Glucagon wird von den A-Zellen produziert, GA, und in den B-Zellen wird Insulin produziert.
Sagt man da nicht ganz oft auch Alpha und Beta, damit man das mit den B-Zellen vom Immunsystem nicht verwechselt? Ne?
Ja, da gibt es verschiedene Nomenklaturen.
Ja, und die ganzen anderen Zellen, die machen anderen Krempels, aber ich glaube, das machen wir dann in Ruhe nochmal im Endokrinium, weil wir haben jetzt genug geredet über GTI und GIT und was weiß ich. Ja, es war mir wieder eine Ehre. Eine sehr schöne Doppelfolge.
Ja, war
dann
sehr schön.
Wir bedanken uns.
Freuen wir uns auf alles Weitere. Ich hoffe, ihr auch.
Ja,
deswegen, Freunde, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
War
meine Ehre.
Ciao. Wir hören uns.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.